Du hörst heute den Ausbildungspodcast von OnTeams. Schnall dich an und viel Spaß damit. Mit diesem Gespräch, was ich mit Sascha Burghaus geführt habe, hatte ich jemand dabei, der selber in der Ausbildung gesagt hat, nein, das ist nicht mein Weg, so wie das läuft, funktioniert das für mich nicht. Er hat sofort gemerkt, da gibt es dieses Störgefühl, über diese Sachen berichtet er auch in dem Gespräch. Also auf jeden Fall da mal reinhören. Und dann sind wir weitergegangen, weil dann war sein Thema, ja, was er dann auch zu Jugendlichen gebracht hat, in Unternehmen gebracht hat, da wahnsinnig viel ja, gelernt und gehört hat, die persönliche Orientierung, ja, die Grundlage ist für die berufliche Orientierung. Und warum wir ja, viele Fehler machen, indem wir sagen, wir schaffen unsere Azubis da in die Klassen und worüber die aber sprechen, ist weder persönliche noch berufliche Orientierung. Was das ist, das erfährst du in dem Gespräch. Und ja, da habe ich sehr, sehr viel gelernt. Was ist dir wichtig und was willst du nicht verlieren? Das ist auch so eine Frage oder zwei Fragen, die ich da mitgenommen habe. Also freu dich auf dieses Gespräch. Hinterlass gerne mal einen Kommentar, was deine Gedanken dazu sind. Ich habe es sehr, sehr gefeiert. An dieser Stelle nochmal vielen lieben Dank, Sascha, für die ehrlichen Worte und auch alles das, was ich von dir gelernt habe. Dankeschön. Was mich als erstes catcht, lieber Sascha, ist dein Logo. Ne? Links oben, das sind zwei Menschen, die nebeneinander stehen. Oder habe ich es falsch interpretiert?
Nee, ist tatsächlich schon ganz richtig interpretiert. Da hat die Marketingagentur ganz gut umgesetzt, was wir uns gewünscht haben. Am Ende ist es natürlich aus professioneller Hand entstanden, aber überträgt tatsächlich die Philosophie, mit der ich arbeite und denke. In diesem Fall geht es hier um Softwareunternehmen, was unter anderem auch einen digitalen Azubi-Assistenten entwickelt hat. Ansonsten geht es aber natürlich immer um die Beziehung zwischen Menschen und für Menschen. Und auch wenn man an den Technologieeinsatz denkt, geht es natürlich darum, dass die Technologie dem Menschen dient. Und das soll natürlich mit dem Logo auch transportiert werden. Ja.
Okay. Ja, es sieht auf jeden Fall stark aus. Ja, Work Mate. Und Mate, das suggeriert mir irgendwie, dass du mal in Australien warst.
Ja. Schön wäre es, ich wünsche es mir tatsächlich. Das ist tatsächlich ein Reiseziel, was ich mir gut vorstellen könnte. Das Mate ist aber so ein bisschen aus dem Hintergrund entstanden, Kumpel, Buddy, Arbeitskollege, ja. Ne, so ein Stück weit, als welcher wir uns als digitaler Anbieter oder digitaler Assistent in dem Moment von auszubildenden Fach- und Führungskräften verstehen, dass wir eben an der Seite sein wollen und an der Seite sind. Das ist so der Hintergrund des Mates.
Ach so, okay. Ja, weil so bin ich nämlich in Australien begrüßt worden. Ja, da habe ich meinen Reisepass hingelegt und kennt man ja aus vielen Ländern, da wird man grimmig angeguckt und der auf der anderen Seite irgendwie so nach dem Motto, hey, yo, Mate, gehst du heute noch surfen, die Wellen sind gut. Und ich so,
ach schön. Okay.
Hier läuft irgendwie was anders oder das ist eine Testfrage.
Ja, so kann Menschlichkeit auch gehen. Ne? Manchmal wird es dann ganz simpel tatsächlich über ein Logo oder eben über einen Begriff definiert und schon fühlt man sich willkommen. Darum soll das ja auch laufen. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Ja, krass. Also ich habe natürlich ein kleines bisschen recherchiert und so und bei dir dreht sich ja alles irgendwie um, ich würde mal sagen, um Menschen, um neues Denken würde ich es beschreiben. Ja, Ausbildung ist auch so ein Thema. Und genau, dann habe ich auch gesehen, du hast mal versucht, eine Ausbildung zu beginnen als Industriekaufmann, war das richtig?
Richtig, genau.
Ja, und dann war da wohl irgendwie ein Bruch.
Das kleine Bruch, ja.
Magst du mir die kleine Geschichte mal erzählen?
Ja, kann ich sehr, sehr gerne machen. Ich hoffe, es wird nicht zu lang für dich, ansonsten unterbreche ich gerne und ich versuche die wichtigsten Punkte und Stationen dann einmal rauszugreifen, denn tatsächlich begann damit alles, also sowohl der tiefste Punkt meines bis dato jungen Lebens als auch die größte Chance, die daraus erwachsen ist, in der ich heute noch unterwegs bin. Kurzum, ich bin sehr leidenschaftlich in die Ausbildung gestartet. Ich habe meine mittlere Reife auf einer Hauptschule damals gemacht und abgeschlossen, hatte eine ganz wunderbare Schulzeit, war natürlich faul im Unterricht, aber engagiert in allem, was mit Projekten zu tun hat und auch mit Freundinnen und Freunden auf dem Pausenhof und wenn mir ein Projekt dazu verholfen hat, aus dem Matheunterricht rauszukommen, habe ich das Projekt angenommen. Aber auch sehr, sehr gerne durchgeführt, das muss ich dazu sagen. Ich habe mich sehr gerne ausprobiert und bin deswegen eben leidenschaftlich in diese Ausbildung gestartet, in einem mittelständischen Industriebetrieb mit knapp 600 Kolleginnen und Kollegen, also auch einer der renommierten Mittelständler aus der Region. Wo mir natürlich auch in Anführungszeichen das Goldene vom Himmel versprochen wurde. Lachende Auszubildende auf Werbeplakaten, ne? Und als Industriekaufmann kannst du alles erleben, alles sein, alles werden, in jeder Abteilung mitmischen und Ideen entwickeln und. Und habe dann gemerkt, dass die Realität doch ein bisschen anders aussieht. Und spätestens so am zweiten Tag hatte ich eigentlich schon Störgefühl in mir, was ich aber natürlich in den jungen Jahren, mit 16 habe ich angefangen in der Ausbildung, nicht einordnen konnte. Ich konnte es einfach nicht verstehen, was da gerade los ist, ne? Und habe dann diese Ausbildung, kleiner Zeitsprung, 2,5 Jahre ausgehalten und nicht durchgehalten. Das war schon mal so eine ganz große Erkenntnis, die ich für mich gewonnen habe, dass das zwei völlig unterschiedliche Dinge sind. Der Grund, warum ich ausgehalten habe, waren Aussagen wie Lehrjahre sind keine Herrenjahre, ohne Ausbildung wird aus dir nichts. Ne? Also auch tatsächlich die Schwarzmalerei in die Zukunft durch Eltern, Berufsschullehrer, aber natürlich auch Ausbilder. Und habe dann einfach gedacht, ich bin alternativlos, ich muss die Bauchschmerzen, den Frust, den ich spüre, schlucken. Der ist normal, der gehört dazu. Das ist dieses Arbeitsleben anscheinend. Bis es dann natürlich so weit gekommen ist, dass ich innerlich rebelliert habe. Und diese innerliche Rebellion, die ist auch irgendwann nach außen gekommen. Dass ich dann natürlich angefangen habe, Berufsschulpausenzeiten zu verlängern, eigenmächtig natürlich, ne, die Brotdose und die Trinkflasche natürlich vehement auf dem Tisch stehen zu haben, die Gleitzeit natürlich so auszunutzen und auszureizen, dass ordentlich Minusstunden angehäuft wurden. Ich habe quasi ganz viele Hilfeschreie ausgestoßen, dass ich hier am völlig falschen Platz bin und hier überhaupt nicht hingehöre, in der Hoffnung, dass mir jemand die Entscheidung abnimmt, dass diese Ausbildung nicht richtig für mich ist. Dass ich eben nicht zu meinen Eltern gehen muss und sagen muss, ich habe es nicht geschafft, ne? Die Ausbildung war nicht meins. Und das hat dann dazu geführt, dass ich mit dem Betrieb gemeinsam nach einer ansatzweise eskalierten Situation den Entschluss gefasst habe, wir müssen einen Aufhebungsvertrag unterschreiben, das wird hier nichts mehr. Und das war so der Moment, wo ich verstanden habe, hier ist irgendwas gehörig schiefgelaufen. Ich habe 2,5 Jahre lang die falsche Entscheidung getroffen und ausgehalten. Ich bin nicht mehr die Person, die ich kannte. Aus diesem lebensfrohen, jungen, aufgeweckten Menschen ist einfach ein frustrierter, demotivierter, ja, Berufseinsteiger geworden. Und das hat dann dazu geführt, dass ich ja 2 Tage später gefühlt beim Gewerbeamt war, die 20 Euro auf den Tisch gelegt habe und gesagt habe, es kann nicht sein, dass Azubis und Betriebe, die Lust aufeinander haben, miteinander scheitern. Ich will daran was ändern. Und das hat dann zur Gründung des ersten Unternehmens geführt, was sich dann 7 Jahre lang mit der Personalentwicklung in Anführungszeichen von Auszubildenden beschäftigt hat. Das war so der grobe Abriss, der grobe Werdegang.
Krass, krass, krass. Okay, da war viel dabei. Du hast gerade gesagt, Störgefühl, 2. Tag, ne? Das kennen wir alle. Hm. Wir kommen irgendwo hin und denken, da ist nicht, das habe ich mir anders vorgestellt. Und aber weißt du noch, was so die ersten, also was das erste Grundrauschen war?
Auf Gefühlsebene, was ich gefühlt habe, was ich gedacht habe. Also ich glaube, das erste Grundrauschen war tatsächlich körperlich, ne? Dass ich einfach gemerkt habe, dass mich irgendwas hemmt, durch diese Schranke zu fahren, in diese Tür reinzugehen, die Bürotür morgens zu den Kollegen zu öffnen, zu denen ich übrigens ein super Verhältnis hatte, also an den sozialen Beziehungen irgendwie vor Ort lag es gar nicht mal wirklich. Das war, glaube ich, erst körperlich. Und irgendwann habe ich mir gedacht, was will mein Körper mir sagen? Was ist hier los? Irgendwas fühlt sich ganz falsch an. Und dann fingen natürlich dann ein paar Tage später die Gedanken an zu wirken. Das ist hier nicht deins. Das ist nicht das, was dir versprochen wurde. Das ist nicht das, was du mal warst, was du dir erhofft hast. Ne? Und das war, glaube ich, dann so der weitere Werdegang, der dann immer intensiver und immer stärker geworden ist.
Okay, verrückt, verrückt. Ja. Und dann ist es ja, also du hast es echt lange durchgehalten, ne?
Ja.
Weil wenn man so von den Abbrechern hört, ne, dann ist es irgendwie Ende erstes Lehrjahr häufig, ne, dass man sagt, jetzt springe ich da quasi raus. Wenn da schon das Gefühl war, dann kommt auf der anderen Seite ja dieses Denken oder die Gedanken mit rein. Warum bist du nicht früher raus?
Ja, ich glaube, zum einen ist es natürlich so ein Stück weit sozialer Druck, der da auf dem jungen Menschen lastet. Ne? Also, dass natürlich das Elternhaus durchaus natürlich das Richtige fürs Kind will, aber natürlich der Ansicht ist, dass die Ausbildung irgendwie zu bestehen genau das Richtige ist, unabhängig davon, wie man sich eben fühlt. Ne? Dann ist es, glaube ich, so ein bisschen die gefühlte Alternativlosigkeit gewesen. Was soll ich denn sonst machen? Das war doch das, was ich mir gewünscht habe. Eigentlich ist das doch der Beruf, der am besten zu mir passt. Welcher andere sollte es denn sonst sein? Ne? Das war auch so ein bisschen dieses Thema Alternativlosigkeit. Und ich hatte tatsächlich noch ein sehr eindrucksvolles Erlebnis, was mir auch noch mal so einen Stoß gegeben hat. Das war dann so im zweiten Lehrjahr, also ein Stück weit ein halbes Jahr vor dem Abbruch, würde ich sagen, wo mein Werksunterrichtslehrer damals, also faktisch ein Externer, ja, die Probleme bemerkt hat, durchaus auch nicht immer, wie soll ich sagen, angenehm zu mir war hinsichtlich dessen, dass auch manche vertrauliche Informationen doch an die Ausbildungsleitung geflossen sind, sagen wir es mal so. Aber dieser
Okay.
Werksunterrichtslehrer hat mir damals den Kontakt zu einer Coachin, also zu einem Coach hergestellt, was für mich noch eine ganz fremde Welt war damals. Und dann bin ich da aber hingefahren, weil ich wirklich dachte, ich bin so ratlos, ich brauche Leute, die mich verstehen, ne, die mir auch helfen. Und dieser Coach, der hat da mit mir in einem Garten gesessen, unter so einem großen Baum, ich weiß gar nicht mehr, was es war, ne? Und da saß man so drunter, die Sonne hat geschienen, ganz einfacher Tisch, zwei Gläser Wasser. Nach ein bisschen Biografieaufnahme und so weiter kam irgendwie raus und das wurde mir dann auch gespiegelt, dass ich mein Leben eigentlich immer gestaltet habe in der Schule. Ich war in der Schule umtriebig, ich war Klassensprecher, Schülersprecher, Jahrgangssprecher. Ne? Ich habe alles gemacht, was mich aus dem Unterricht
Aber
rausholt. Und
okay.
habe tatsächlich ja dann auch in der Schule oder nach der Schulzeit im Übergang zur Ausbildung viel erlebt. Ne? Bin zweimal in die USA geflogen, davon einmal alleine dann in jungen Jahren, habe da Verwandtschaft besucht, Fallschirmspringen, Lachsangeln auf dem Lake Michigan. Ich war total lebendig und der Coach oder die Dame hat mir dann zu verstehen gegeben, dass ich jetzt im Rahmen der Ausbildung diese Kontrolle und diese Eigeninitiative in fremde Hände abgegeben habe. Und wo dieser junge Mensch ist, der selbst entschieden hat, der sein Leben gestalten wollte, wo der vergraben ist. Und das hatte dann bei mir so Effekte oder hat bei mir so Effekte ausgelöst, dass ich gedacht habe, nee, ich muss das wieder werden, ich muss was ändern. Aber dieser Moment, der ist leider Gottes gefühlt erst im zweiten Lehrjahr beziehungsweise kurz vor dem Abbruch dann gekommen.
Okay, ja, kann ich verstehen, ja. Und so hat sich das am Anfang auch schon angehört, ne? Also okay, bist gerne in die Schule gegangen, ne? Und hast ja hast da eigentlich Bock drauf gehabt. Aber zur Schulzeit war das das, wo du gesagt hast, das will ich auch werden? Oder wolltest du auch Fußballprofi und Feuerwehrmann werden? Oder was war irgendwie so in der 7. Klasse noch der Plan?
Ja, das muss man fairerweise sagen. Also ich sag mal, meine Berufswünsche sind so absteigend gewesen: Astronaut, Pilot, Feuerwehrmann, Koch. Also das waren so die Bereiche, die ich irgendwie durchgemacht habe. Habe auch zu alles eine Begründung. Also Fliegerei hat mich schon jung fasziniert oder alles, was mit Luft- und Raumfahrt zu tun hat. Hatte alle Was ist was-Bücher. Koch war dann so ein bisschen tatsächlich der nächste realistische Wunsch hinsichtlich dessen, dass meine Mutter Köchin war und ich als Kind dann einfach schon daneben stand. Ne? Der Industriekaufmann kam so im Rahmen der Berufsorientierung, weil ich tatsächlich einfach das Gefühl hatte, dass das so der universellste Beruf ist, der zu einem universellen Typen irgendwie passt, ne? Zu einem generalistisch veranlagten Typen passt. Und dann war es natürlich auch so, dass es sehr wohnortnah war. Also ich war in 5 Minuten mit meinem damaligen Mofa dann vor Ort. Also auch das hat eine Rolle gespielt. Und ich sag mal, die Bekanntheit des Unternehmens, das gefühlt alle gleichaltrigen Kolleginnen und Kollegen gesagt haben, boah, wenn man da ist, dann wird einem aus einem was, dann hat man es geschafft. Ne? Das waren dann eigentlich so die ganzen Bausteine, die gesagt haben, da willst du hin. Und erst wurde mir dann eine Stelle zum Informatikkaufmann angeboten, weil das natürlich die letzte freie Stelle war. Als ich dann mit dem unterschriebenen Ausbildungsvertrag nach Hause gegangen bin, hieß es nur Informatik, du, warum? Das heißt, ich konnte diesen Beruf gar nicht verstehen, gar nicht einordnen. Für mich hat sich alles nach Kaufmann angehört, ne? Und dann habe ich nochmal angerufen beim Betrieb und habe gesagt, naja, irgendwie ist das anscheinend doch nicht das Richtige, wenn ich so auf meine Familie höre, wird nicht, ich komme nicht. Ne? Und dann haben sie tatsächlich noch eine Stelle zum Industriekaufmann für mich freigemacht, die eigentlich schon dann überplant war. Das heißt, so auf Basis der Bewerbungsunterlagen und des Kennenlernprozesses war durchaus auch der Wunsch und der Wille da, mich wirklich als Auszubildender zu bekommen, was natürlich dann zu doppelter Ärger auf beiden Seiten später geführt hat.
Ja, natürlich. Solche Aushängeschilder gibt es immer. Ne? Ich komme ja aus dem Speckgürtel von Stuttgart und da war es dann immer, wenn man es zu Bosch schafft oder zu Kärcher, dann, oh, dann spielen die Engelharfe. Ja? Aber
Ja, genau.
so ist es halt manchmal nicht. Und ja, dann haben wir schon im Vorgespräch so ein bisschen dieses Thema Berufsorientierung und das ist auch meins. Ja, also Berufsorientierung, da sind wir auch seit 2017 dran. Und ich finde, wenn man da so ein bisschen mal die Brille absetzt und eine andere aufsetzt, da sieht man schon vieles, was irgendwie so aus dem Museum kommen könnte, nennen wir es mal so. Ja, Das ist ja auch so Thema. Du hast ja sogar in deinen jungen Jahren schon ein Buch geschrieben. Ist das da auch Thema von oder kommt die Berufsorientierung jetzt gerade irgendwie in den letzten Jahren erst rein? Wie ging es dann quasi weiter, nachdem du die 20 € auf den Tisch gelegt hast?
Ja, genau. Also ich habe tatsächlich dann erstmal relativ konzentriert 4, 5 Jahre dieses Unternehmen dann aufgebaut. Wir hatten tatsächlich zum Schluss oder am Anfang, muss ich so anfangen, wir hatten am Anfang nicht die Erwartung, dass wirklich Unternehmen fünfstellige Summen in die Hand nehmen, um ihre Auszubildenden 3 Jahre, ich sag mal im Durchschnitt, begleiten zu lassen von ebenfalls jungen Menschen in dem Fall, die dann Workshops und Coachings anbieten. Also wir haben dann tatsächlich Workshops und Coachings im Wechsel angeboten. Das heißt, wir haben die Auszubildenden unserer Kunden alle 2, 3 Monate gesehen entlang der Ausbildungszeit und haben dann letztendlich Persönlichkeitsentwicklung mit denen betrieben. Das heißt, es ging um so Themen wie, wie verändere ich Gewohnheiten? Wie verändere ich Blickwinkel und Perspektiven? Was sind Erwartungen an meine Rolle oder welche Erwartungen habe ich an die Rolle des Ausbilders, ne, beispielsweise, um einfach das Thema Selbstreflexion in diesem Kontext und eben persönliche Entwicklung in die Ausbildung zu bringen. Nach 4, 5 Jahren würde ich sagen, ist dann, als dieses Thema etabliert war, natürlich der Gedanke gereift, naja, was ist eigentlich vorher, vorbereitend? Wo stehen wir da? Und in NRW hier haben wir so ein Landesprogramm, das nennt sich KOA, das heißt kein Abschluss ohne Anschluss. Das ist von der Landesregierung letztendlich vor 10 Jahren initiiert worden. Da sind wir beim Thema Museum und auch seit 10 Jahren nicht reformiert worden. Das heißt, tatsächlich haben wir ab der 7., 8. Klasse ungefähr geht's los mit verpflichtenden Modulen, die die Schulen umsetzen müssen. Zum Beispiel mit einer Potenzialanalyse. Klingt total hilfreich, ist es aber nicht, weil am Ende kommt daraus, du bist ein teamfähiger Mensch, weil du Fußball spielst. Und aus dem Grund könntest du super in dem Beruf arbeiten, ne? Das heißt, super kurzgriffig und sehr abhängig davon, wie und von wem vor allen Dingen die Ergebnisse reflektiert und mit den Schülerinnen und Schülern verarbeitet werden. Das kann man ja von den jungen Menschen nicht erwarten. Und dann ist es eben so, dass jede Schule das auch sehr unterschiedlich umsetzt und Berufsorientierung in meiner Erfahrung ein absoluter Glücksfall ist, an wen ich gerate. Und das darf nicht sein in meinen Augen, insbesondere wenn man von der Landesregierung sagt, wir haben da ein Konzept für, dass da keiner verloren geht. Dass Leute verloren gehen, sehen wir daran, dass knapp 50% der Schülerinnen und Schüler, das deckt sich auch mit meiner Erfahrung, mit meinen Umfragen in Schulklassen, eben doch keinen Anschluss haben und auch in Klasse 9 oder 10 immer noch nicht wissen, was sie werden wollen. Und dann war das einfach so eine Notwendigkeit, die ich erkannt habe, dass ich gesagt habe, wir müssen uns auch damit beschäftigen. Denn neben der Berufsorientierung kommt ja danach auch irgendwann dieses Vakuum, für das niemand zuständig ist. Und das ist dann eben der Rollenwechsel vom Schüler zum Auszubildenden. Denn der Ausbildungsvertrag ist unterschrieben, damit beginnt die Zuständigkeit der meisten Betriebe erst ab dem 1. August oder 1. September. Die Zuständigkeit der Schule hat geendet, weil natürlich dann der Abschluss in der Tasche ist. Und damit ist ein großes Vakuum namens Sommerferien oder namens Rollenwechsel vor einem, auf den niemand auf einen zukommt, einen vorbereitet, einen begleitet in diesen Rollenwechsel. Es geht einfach los mit dem Erwachsenwerden. Und ich glaube, dass das zur Berufsorientierung eigentlich dazugehören müsste, aber eben oft nicht damit betrachtet wird.
Okay, aber wenn ich da unterschrieben habe, ne, dann kommen die Sommerferien. Dann 6 Wochen kennen wir alle noch, ja, gehen relativ zügig irgendwie im Freibad dann rum. Aber du sagst, das ist trotzdem ein wichtiger Teil.
Ja, ich glaube, weil einfach die Dinge, die neuen Kompetenzen, die benötigt werden, was erwartet mich und was erwarte ich, ne? Also, dass das einfach ungeklärte Themen sind in dem Moment, die einfach dann im Ausbildungsalltag aufeinanderprallen und sich irgendwie aneinander reiben müssen, was dann aber bei eben einem Drittel der heutigen Auszubildenden, 30% brechen ja knapp ihre Ausbildung ab, dann eben zu den Irritationen, Problemen und den Schwierigkeiten beim Erwachsenwerden führt, ne? In der Berufsorientierung ist es vielleicht noch ganz spannend, die Perspektive ebenfalls zu wechseln, weil es ja eben ganz häufig, wie der Name schon sagt, um Berufe geht, berufliche Orientierung. Die meisten verwechseln das aber und lassen tatsächlich gar nicht Berufsorientierung, sondern betriebliche Orientierung stattfinden. Das heißt, in den Schulen ist es eigentlich so, dass die Betriebe schon sehr früh, ich habe jetzt vor kurzem einen Betrieb gesehen, da wurde eine Grundschulklasse durch die Fertigung geführt. Also kein Witz, wirklich. Wo ich mir denke, ey, da muss man vielleicht auch mal noch mit Freunden auf dem Schulhof sein, nach McDonald's gehen, irgendwann in der weiterführenden Schule und Fußball spielen und eben nicht an Berufe denken, also Kind sein dürfen. Und dann ist es eben so, dass die Betriebe sich selbst natürlich extrem in den Fokus rücken und es eigentlich nur darum geht, zu wem gehe ich? Und das schon in Klasse 8. Die berufliche Orientierung, klar, findet auch statt. Welcher Beruf passt zu mir? Logisch, machen wir uns nichts vor. Allerdings sollte das eigentlich auf der persönlichen Orientierung aufbauen. Also wenn man mich heute nach danach fragt, wie sollte Berufsorientierung aussehen, würde ich sagen, persönliche Orientierung, berufliche Orientierung und ganz zum Schluss erst betriebliche Orientierung. Und die persönliche Orientierung hat in meiner Erfahrung was mit einem gewissen Lebenskonzept, Lebensmodell zu tun. Ich sag mal, wie soll sich mein Leben anfühlen? Da geht es gar nicht so drum, wo sehe ich mich in 5 Jahren, das meine ich nicht. Sondern wenn ich einfach weiß, ich bin ein Familienmensch oder ein Vereinsmensch, weil ich gerne Fußball spiele, zum Training gehe, keine Ahnung, Familie gründen möchte, weil ich es mir einfach vorstellen kann oder bei meiner Familie möglichst lange bleiben möchte, dann ist für mich relativ klar, dass mein Beruf vielleicht nicht der Fernbusfahrer nach Kroatien wird, weil das einfach zu diesem Lebensgefühl, zu diesem Lebensmodell absolut gar nicht passt. Aber der ÖPNV-Busfahrer in Stuttgart oder jetzt hier in Olpe wäre vielleicht genau der Richtige. Also derselbe Beruf kann völlig unterschiedliche Ausprägungen haben, je nachdem, wo und wie ich ihn auslebe. Und diese persönliche Orientierung, die findet in meinen Augen in keinster Weise nirgendwo wirklich statt, weil es, wenn dann überhaupt, nur um Stärken und Schwächen oder sonstige plakativen Dinge geht, ne? Und ich glaube, dass dadurch auch die intrinsische Motivation von jungen Menschen total fehlt, weil sie einfach hören in Klasse 8, du musst dich jetzt damit beschäftigen, es ist bald soweit. Aber diese Gestalterrolle anzunehmen, zu erkennen, dass Berufsorientierung was mit Lebensgestaltung zu tun hat und dass der Beruf einen Einfluss darauf hat, wie schön oder wie eben nicht schön mein Leben sich anfühlt, ich glaube, das kommt in vielen Fällen in Schulen und betrieblichen Maßnahmen viel, viel, viel zu kurz.
Würdest du es dann früher, also diese persönliche Entwicklung, würdest du die dann früher ansetzen oder würdest du die auch in Klasse 8, also da ist man ja so 14 in aller Regel, wo würdest du die reinpacken, altersmäßig?
Also ich bin kein Pädagoge, ne? Das heißt, aus dieser wissenschaftlichen Brille kann ich es nicht beantworten. Ich würde es jetzt aus dem Menschenverstand, aus meinem Menschenverstand heraus beantworten. Dass ich sage, dass ich denke, ab einem gewissen Alter oder vor einem gewissen Alter braucht man es, kann man es wahrscheinlich nur spielerisch gestalten. Ne? Also ich sage mal mit Bauklötzchen das Leben bauen, so in Anführungszeichen. Ich denke, es braucht natürlich eine gewisse kognitive Reife, die natürlich mit zunehmendem Alter kommt, um das verbalisieren zu können. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich mit Klasse 8 gearbeitet habe, da ging es meistens bei mir los, wenn ich in Schulen zu tun hatte, dass die Schülerinnen und Schüler oft schon ein Gefühl dafür haben, aber eine Verbalisierungshilfe brauchen. Also sie brauchen jemanden, der geschickte Fragen stellt, der ihnen hilft, die Antworten rauszubringen. Ne? Und das meine ich halt so ein bisschen, wenn ich jetzt frage, warum willst du das werden oder warum tust du, was du tust, diese große Sinnfrage, da können wir nicht erwarten, dass die beantwortet wird. Wenn ich aber Leuten in Klasse 8 die Frage stelle, worauf kannst du nicht verzichten? Was ist dir ganz besonders wichtig, dass du es nie verlieren möchtest? Dann sind die in der Lage zu sagen, Beziehung, Familie, Freundschaft, Partnerschaft, Fußballverein. Also dann sind wir nicht in diesen Generationenklischees unterwegs. Dann erreichen wir oder bekommen wir reife Antworten. Ne? Und ich glaube, dass es auf diese Verbalisierungs- und Begleitung viel mehr ankommt als auf die konkrete Altersklasse. Ansonsten würde ich sagen, ist der Aufbau ab Klasse 8 schon in Ordnung. Man sollte natürlich nur eben gucken, mit welchen Fragen gehe ich in welcher Altersklasse eben vor.
Ja, wobei jetzt, ne, also du unterscheidest ja nochmal persönliche Orientierung und dann auch berufliche Orientierung. Und also hast du da das Gefühl gesammelt, dass auch bei der persönlichen Orientierung die Kinder, Jugendlichen das nicht so richtig formulieren können? Oder wie war das da so bisher?
Genau, ich glaube, Sie können es oft plakativ von sich aus nicht formulieren, genauso übrigens wie ich in der Ausbildung mit 16 nicht formulieren könnte, was mein Problem ist. Ne? Also ich habe es gespürt, ich konnte es aber irgendwie nicht sehen. Ich wusste es nicht so richtig zu verbalisieren. Also das passiert auch später noch in der Ausbildung. Ne? Das ist so der Punkt, wo viele Ausbilder sich natürlich wundern, warum sagt er denn nicht einfach, was los ist? Ja, keine Ahnung, ich weiß selber nicht, was los ist, ich spüre es nur. Ne? Das war eben der Moment mit dem Coach, wo ich diese erhellende Erkenntnis hatte. Das heißt, ich glaube schon, dass ab Klasse 8 die persönliche Orientierung benannt werden kann, wenn die richtigen Fragen von den richtigen Personen, sprich mit Vorbildcharakter, gestellt werden. Ne? An sich hört die persönliche Orientierung aber natürlich auch nicht auf. Das ist das, was wir in den meisten Lebensläufen ja sehen. Ne? Du hast es ja vorhin bei dir auch schon mal beschrieben. Man arbeitet oft nicht mehr in dem Beruf, den man mal angefangen hat oder das man mal studiert hat, im Zweifel. Und das liegt man daran, dass einfach sich dieser Lebensentwurf ja auch verändert. Ne? Also die Prioritäten im Leben verändern sich. Also das heißt, eigentlich ist die Berufsorientierung der Anfang eines Lifecycles, ne? Einer Lebensphasengestaltung. Und die geht natürlich über in den Rollenwechsel Schüler, Azubi, geht dann weiter ins Pre- und Onboarding, ne? Geht dann weiter in die Ausbildung, ins Fachkräftedasein, Elternzeit, Führungsverantwortung. Ne? Und diesen Lifecycle zu denken und zu verstehen, welche Motive und welche Bedürfnisse habe ich in welcher Lebensphase, das ist, glaube ich, doch die Kernkompetenz, um die es geht, weil ich daraufhin ja meine Entscheidungen ableiten kann. was ich will, was ich nicht will, wo ich mich bewerbe, wo ich mich nicht bewerbe. Ne? Und ich glaube, diese Entscheidungsgrundlagen, wonach entscheide ich eigentlich? Ich glaube, die wird häufig ganz viel auf Benefits gefußt. Wer bietet mehr? Wer bietet das meiste? Der wird häufig auf Betriebsgröße gefußt. Das, was ich vorhin angesprochen habe. Ja, 600 Mitarbeiter kann ja nichts Schlimmes sein. Ne? Oder
Ja.
auf Bekanntheit. Und ich glaube, dass das die falschen Entscheidungskriterien sind, die wir jungen Menschen heute mitgeben.
Ja, da hat man natürlich auch großes Interesse dran, ne? Also, dass wenn ich jetzt eine Firma bin, dann möchte ich halt Bewerber haben, ne? Und ich möchte Auszubildende und ob die dann super glücklich sind, ist ja egal, dann werfe ich ein bisschen Geld drauf.
Ja, genau. Damit lässt sich alles lösen. Ne? Das Spannende ist aber, dass die Menschen, die an der verantwortlichen Stelle sitzen, also Personalverantwortlicher oder Ausbildungsleiter, eigentlich zwei Persönlichkeiten haben, ist so meine Erfahrung. Die haben eine Arbeitspersönlichkeit, die so denkt, wie du es gerade beschrieben hast, und die haben eine menschliche Persönlichkeit, wenn sie an ihre eigenen Kinder denken und merken, das kann doch niemanden ansprechen. Ne? Und die merken plötzlich, dass die eigenen Kiddies in der Berufsorientierung scheitern, weil sie dann Opfer dieser ganzen Maßnahmen werden. Und dann merken sie auf einmal, es macht gar keinen Sinn, was wir hier machen. Aber den meisten fehlt, glaube ich, auch dieser bodenständige Ansatz, was können wir denn eigentlich tun? Und weil das wirklich ein Hineinversetzen in menschliche Bedürfnisse erfordert, wo im Regelalltag keine Zeit für ist, keine Priorität drauf ist oder auch da nicht die richtigen Fragen gestellt werden, wird halt alles mit irgendwelchen Purpose- und Image-Kampagnen ertränken. Ne? Der eindrücklichste Moment, den ich dazu so im Kopf habe, das war ein Ausbilder von einem Metallunternehmen. Die hatten so 200, 300 Mitarbeiter. Der hatte sich bei mir in meinem Gespräch beschwert, dass die Azubis alle oder die Schülerinnen und Schüler alle dieselben ChatGPT-Bewerbungen formulieren. Also ne, alle klingen gleich und alle sind dieselben und anscheinend hat man da keine unterschiedlichen Typen mehr. Und dann habe ich ihn gefragt, was er denn wissen möchte von seinen potenziellen Auszubildenden. Da konnte er mir keine Antwort drauf geben. Der hat mich mit großen Augen angeguckt, weil er diese Frage gar nicht erwartet hat. Was ich von denen wissen will. Ne? Und da
Ja,
habe ich mir
das
noch gedacht,
ist ja nicht seine Aufgabe, sondern das
nein,
ist
die
ja die
sollen ja sich
Aufgabe
selber was überlegen.
der Bewerber, dass sie ihn überraschen.
Ja, genau, ne? Die sollen sich mal was Originelles überlegen. Ne? Aber da siehst du halt, wie weit weg viele Verantwortliche an der Stelle von den Bedürfnissen oder von den Motiven der Zielgruppe sind. Ja.
Ja, an der Stelle schießt mir direkt wieder der Heiko Kreeth in den Kopf. Seid ihr euch auch schon irgendwie mal vorgestellt worden?
Noch nicht, sagt mir,
Noch
glaube ich, nicht.
nicht? Ach, auf jeden Fall mal. Ich schick dir nachher sein LinkedIn-Profil. Ne? Ein junger Mann mit Glatze, immer geile Posts auf LinkedIn und der hat jetzt hat auch ein Recruiting-Event gestartet. Darauf musste man sich mit einem Meme bewerben.
Ach, witzig.
Ja, nur mit einem Meme, zack, ne? Und dort gab es dann verschiedene Workshops, die konnten dort auch zusammen zocken und alles und ganz, ganz anders mal aufgesetzt und gestaltet.
Ja, ich glaube, darum muss es gehen. Und ich sag mal, wenn wir das Thema Motive und Bedürfnisse näher beleuchten wollen, dann kann es ja ganz einfach sein. Wir sehen ja so die ganz klassischen Stellenprofile für Ausbildungsplätze. Da fängt es bei mir schon immer so ein bisschen an, dass ich denke, naja, wenn ich mich bewerbe, bewerbe ich mich ja auf einen Ausbildungsplatz. Im Zweifel weiß ich aber noch gar nicht, ob das der Richtige für mich ist. Oder in meinem Beispiel, was ich vorhin gesagt habe, erst wird Informatikkaufmann angeboten, dann wird der Industriekaufmann doch geschaffen. Ne? Viele der größeren Betriebe bieten ja 15 Ausbildungsberufe und mehr an. Warum bewerbe ich mich nicht auf ein Unternehmen, was einen guten Einfluss, also auf dieses Thema Lebensentwurf, Lebenskonzept hat, was dazu passt, ne? Und schaue dann im Rahmen nicht eines Bewerbungsgesprächs, sondern im Rahmen eines Orientierungsgesprächs, welcher dieser 15 Ausbildungsberufe in Abstimmung mit dem Betrieb zu mir gut passen könnte oder wechsle im Zweifel auch nach 3 Tagen doch nochmal den Beruf, weil ich gemerkt habe, boah, nee, bloß nicht. Das wären ja schon Möglichkeiten. Und wenn wir dann wirklich an dieses Bewerbungsformular denken, das klassische, naja, die E-Betriebe erzwingen ja auch Standardantworten, weil sie Standardfragen stellen. Ne? Und jetzt könnte man natürlich hergehen und nicht sagen, lad mir bitte den Lebenslauf und ein Anschreiben hoch, sondern man könnte natürlich Fragen stellen, die die Ergründung der Motive im Fokus haben. Ne? Und dann kann ich das auch mobil optimiert machen, weil ich eben keinen Upload brauche oder sonstige Dinge. Dann schreiben die Schülerinnen und Schüler was zum Thema Motive und Bedürfnisse. Und das kann ich natürlich im Orientierungsgespräch vertiefen. Das kann ich aufnehmen. Das kann ich am Ende der Ausbildung nochmal spiegeln und schauen, was hat sich denn da verändert. Ne? Also das wäre ein super interessanter Ansatz, finde ich, ohne dass man 15.000 Euro für eine Image-Kampagne ausgeben muss.
Das
Man hat
heißt ja
immer
auch
Geld
so.
da.
Heißt ja auch so schön Personalwirtschaft. Ne? Man muss
Ja,
halt
genau.
damit wirtschaften und das heißt, ich muss so und so viele Stellen ausschreiben, damit ich weiß, wie viele ich wieder reinbekommen kann. Ja, ich glaube, das ist dein Ansatz, so wie du ihn beschrieben hast. ein total sinnhafter, aber klappt das auch, wenn Firmen größer werden? Also ich kann mir das jetzt hier bei mir in meiner kleinen Firma mit 20 Mitarbeitern, kann ich mir das gut vorstellen, aber hätte ich jetzt 600, ist das da auch machbar? Hast du da Erfahrungswerte?
Bin ich fest von überzeugt und teilweise auch mit Erfahrungswerten belegt. Ich glaube, es hängt natürlich vom Willen ab und von der Philosophie, ob sie wirklich so vertreten wird, ne? Und das wäre natürlich fatal, wenn du ein Unternehmen bist mit einer, ich sag mal, sehr, also wirtschaftlich orientierten Kultur. Natürlich, also, ne, wollen wir alle Gewinne machen und wollen wir auch wirtschaften, das steht außer Frage. Aber wenn ich faktisch wirklich kein Interesse an Menschen habe und das nur auf der Website steht, dann wäre es natürlich fatal. Die Leute, die ich dann erfolgreich gewinne, sind auch ganz schnell wieder weg. Ne? Also das macht keinen Sinn. Wenn aber die Philosophie passt, dass ich sage, das vertrete ich so, dann ist es was, was auch in großen Betrieben problemlos funktionieren kann, weil die Prozesse, wie du gerade gehört hast, ne, welche Fragen stelle ich, ganz simpel angepasst werden können, egal wie groß mein Unternehmen ist. Das ist, glaube ich, total möglich. Und was auch spannend ist immer, ich mache immer so eine Abfrage. Wenn ich Vorträge halte beispielsweise, was ist dir gerade im Leben besonders wichtig? Und dann stelle ich immer so vier Lebensbereiche vor. Einmal die Arbeit, Verbindung mit Geld, also das gehört zusammen. Der zweite Bereich, die zweite Säule sind die Beziehungen, also egal ob Freundschaft, Partnerschaft, Arbeitskollegen, ne, alles was mit Menschen zu tun hat. Die dritte Säule ist die Gesundheit und die vierte Säule ist die, ich sag mal, Freizeitsäule, Sinnsäule, Kultursäule, ne, Volksfest, Hobby, Reisen, keine Ahnung, alles was dazugehört. Und dann ist es so, dass ich die Leute immer frage, welche dieser vier Säulen priorisierst du gerade am meisten? Und dann zeigt niemand, egal ob Ausbildungsleiter, Personalverantwortliche oder auch Auszubildende, bei der Säule Arbeit auf. Niemand. Faktisch verbringen wir aber da die meiste Zeit. Und vom Verhalten her, wie wir so auftreten und worüber wir jeden Tag reden, ist die Arbeit eigentlich für alle doch die wichtigste Säule, zumindest in den deutschen Köpfen. Aber keiner will es eigentlich. Also, ne, intrinsisch würden wir sagen, ist nicht die wichtigste Säule. Wo aber alle aufzeigen, ist fast immer die Beziehung. Also, wo alle sagen, das ist mir am wichtigsten, auch schon in Klasse 8 im Übrigen. Oder eben auch die Gesundheit. Ne? Das sind so die beiden Säulen, die sich immer abwechseln. Dieses Klischee, die jungen Menschen zeigen alle bei Freizeit auf, stimmt partout überhaupt gar nicht, ne, in meinen Abfragen. Das ist auch schon mal interessant. Und wenn ich das mit gemischtem Publikum habe, wo Ausbilder und Azubis zusammensitzen, dann kommen da sehr viele erhellende Aha-Momente, weil die ja nicht einstimmen in die Umfrage. Ja. Und wenn man sich jetzt mal anguckt, okay, Beziehungen sind uns allen am wichtigsten. Wo biete ich denn Beziehungen an? Das fängt ja schon auf der Stellenanzeige an mit Karriere-Ad, Zukunft-Ad, Personal-Ad. Wen schreibe ich, zu wem baue ich denn da eine Beziehung auf? Ne? Oder die Durchwahl 0 zur Zentrale. Ne? Wenn ich dann schon genötigt bin, in dem Anschreiben sehr geehrte Damen und Herren zu schreiben. Das ist keine Person, zu der ich eine Beziehung aufbauen kann. Und da geht es halt schon los. Wir erwarten Beziehungskompetenz, wir erwarten, dass Menschen uns anrufen, mit uns in Kontakt treten, blockieren aber eigentlich alle Möglichkeiten, um überhaupt in Beziehung zu treten. Und das sind Dinge, da kommt es, glaube ich, nicht auf die Betriebsgröße an, ob ich das umsetzen will oder nicht.
Ja, verrückt. Das ist eine ganz, ganz verrückte Doppelmoral. Also ich muss
Ja.
sagen, mit den Ausbildern, wo ich jetzt irgendwie in den letzten 3 Jahren Kontakt hatte, ist es echt ein Stück anders. Ne? Also ich sehe diese Ausschreibungen zum Beispiel, ne? Und da ist dann ganz häufig so ein Bild drunter und dann hier der Herr Meier und alles. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Ne? Also wir wollen, dass die Leute tolle Fragen stellen und uns direkt ansprechen und wir im Gegenzug, ne, wir fragen 0815, ja, und geben eine Info-Ad oder wie du so schön gesagt hast. Ja, das ist
Oder ich sage mal
schon.
ein anderes Beispiel, warum soll nur der Azubi einen Lebenslauf schicken? Warum schickt der Ausbilder nicht einen zurück? Um sich kennenlernen zu können beispielsweise. Ne? Also das sind so ganz pragmatische Mittelchen, wo man die Leute mal zum Denken anregt. Ne? Und selbst wenn du das Thema hast, was du gerade beschreibst, da ist ein Bildchen, da ist ein Name, da ist eine direkte Kontaktdatenmöglichkeit, klar. Aber dann ist ja die Frage, wie sieht der weitere Prozess aus? Verstecke ich mich dahinter meinem Arbeitgeber als Ausbildungsleiter und bin quasi der Arbeitgeber oder bin ich der Herr Meier? Ne? Und präsentiere und stelle mich auch so dar. Das ist ja immer das häufige Problem, was wir dann auch noch sehen.
Ja, verrückt, verrückt. Ja, wir machen ja bei uns diese Kurzzeitprojekte und dann sage ich ganz häufig, ja, und wir können da auch eine knackige Mehrtagestour machen oder wir können über die Alpen gehen mit den Azubis. Und dann, wenn die Augen immer groß sind, sage ich, oh, das hört sich ja interessant an. Ja, bis zu diesem Punkt, wo ich sage, natürlich gehen die Ausbilder auch mit über die Alpen. Ja, da hält man sich ganz häufig für die kleinere Variante.
Ja, genau. Und das ist dann so diese Doppelmoral, die dann immer wieder kommt, ne? Aber im Übrigen sind Projekte auch was mir total gefehlt hat, ne? Deswegen toll, dass ihr das anbietet. Ich glaube, da man lernt sich nirgendwo besser kennen als in Projekten. Und vor allen Dingen ist noch der ganz große Punkt, dass die Kompetenzgewinne, die du über Projekte erreichst, halt leider Gottes eben selten auf Zeugnissen stehen, sondern Dinge sind, die man nur übers Kennenlernen merken kann. Ne? Und wenn ich da keinen Fokus drauf lege, weil ich nur auf die Noten gucke, auf den kurzen Lebenslauf gucke, dann gehen vielleicht ganz viele wichtige Kompetenzen unter, die jemand im Sportverein erworben hat, ne, in Alpenüberquerungen erworben hat oder im Ehrenamt erworben hat, wenn sowas dann nicht berücksichtigt wird. Ne?
Oder in der großen Pause. Ne?
Also. Oder ja, genau.
So, solche Sachen oder zwischen der Nachmittagsschule und der Vormittagsschule, also diese größere Pause, ne? Mhm. Da passiert ja auch wahnsinnig viel, ne? Da genau. Passiert mit diesen jungen Menschen ganz viel und das, genau, steht auf keinem Papier.
Ja.
Genau, jetzt habe ich noch so ein bisschen, ich habe den roten Faden ein bisschen verloren. Genau, also du bist aus der Schule gekommen, ja, du warst nicht ganz so happy mit deiner Ausbildung, dann bist du reingestartet, hast diese Coachings etc. gemacht. Ja, hast den Firmen und nee, andersrum den Azubis und damit den Firmen geholfen und da bist du jetzt immer noch dran oder hat sich jetzt dein Arbeitsfeld weiter angepasst und verändert?
Genau, das hat sich tatsächlich noch ein bisschen weiter angepasst und verändert. Ich habe das Ganze 7 Jahre gemacht insgesamt und war dann zum einen aufgrund von unterschiedlichen strategischen Ausrichtungen im Gründerteam, aber auch, weil ich nochmal einen gewissen Reiz in eine andere Welt verspürt habe. Das ist auch so mein Antrieb, dann die Weiterentwicklung an der Stelle natürlich, hat sich eine Chance aufgetan, weil die Idee auf meiner Seite mit einem Kollegen zusammen zu einem Digitalprodukt entstanden ist. Erst war mein Eindruck so, oh nee, nicht noch eine App, ey, wer braucht denn noch eine App heutzutage? Alles voll mit Apps, ne? Und ich war selber anti, weil der Kollege ist App-Entwickler und sagte, lass uns mal die Köpfe zusammenstecken. Ich sage, Michael, das können wir, wofür? Also ich kann verstehen, dass du eine App entwickeln willst, weil das dein Beruf ist, aber es braucht keine weitere App, ne? Und dann habe ich da so ein paar Nächte drüber nachgedacht und irgendwie dachte ich, naja, es gibt schon so einen Bereich, der irgendwie nicht so gut abgedeckt ist. Und das ist das ganze Thema Pre- und Onboarding, also Vorbereitung zum Beispiel auf die Ausbildung oder auch für andere Fach- und Führungskräfte. Da könnte ein Bedarf sein, dachte ich. So eine ganz entspannte, kleine Insellösung für genau dieses Thema. Ne? Ja. Komm, wir machen das zusammen. Und das ist dann aber immer größer geworden, weil ich dann gemerkt habe, dass wir diesen Lifecycle eigentlich berücksichtigen müssen, also diese Lebensphasen, ne? Einarbeitung, Ausbildung, Mitarbeit, Führungskräfte, Elternzeit und Austritt. Und die ganz klassischen App-Anbieter da draußen, Mitarbeiter-Apps, sage ich mal, ne? Da gibt es Stuffbase, ja, oder Flip beispielsweise, ne? Die sind generisch für alle Mitarbeiter gleich. Das heißt, die haben nicht mal eine Azubi-Verwaltung, weil die Azubis überhaupt nicht berücksichtigt werden als spannende Zielgruppe, was ich schon ganz dramatisch finde. Und die sind tatsächlich für alle gleich und bieten einfach Informationen und Kommunikation an. Und wir haben dann den Bedarf erkannt zu sagen, naja, toll wäre es doch, wenn wir nicht eine Mitarbeiter-App, sondern einen digitalen Assistenten hätten, der in einer Anwendung verpackt ist, aber alle 6 Lebensphasen bedient, die ich gerade beschrieben habe. Das heißt, unsere Anwendung heute passt sich an die Lebensphase an, in der du dich befindest, zum Beispiel die Ausbildung, und zeigt dir nur die Oberfläche an mit den Funktionen, Prozessen und Inhalten, die du in deiner Lebensphase benötigst. Und das ist quasi eine bedürfnis- und motivorientierte digitale Begleitung. Und dieses Produkt, das hat mich dann so gereizt, dass ich nach 7 Jahren das Unternehmen an meine Mitgesellschafter abgegeben habe, verkauft habe und in das neue Unternehmen Workmate, wo das Logo zugehört, eingestiegen bin, was wir jetzt seit knappen 3 Jahren dann aufbauen.
Ja. Und mein erster Gedanke, schade um die Schüler und die Jugendlichen, die du nicht mehr begleiten kannst.
Ja, klar, genau. Also verstehe.
Das ist echt cool, so was ihr da baut und es ist auch total wichtig. Ja, aber also jetzt, wie lange sind wir dran? Das ist 40 Minuten dran und ich habe so, also du baust wahnsinnig krass so eine Verbindung auf, ne? Also man will dir irgendwie alles sagen, man hört dir total gern zu, du sagst was und man denkt so mit und also echt, echt cool. Ich kann mir gut vorstellen, wie du mit den Jugendlichen gerockt hast.
Dankeschön, das freut mich mega zu hören, also gerade so auch mit der Geschichte, ich glaube, das ist total wichtig, dass du halt einen intrinsischen Motivator hast, der dich in die Arbeit mit jungen Menschen eben treibt und bringt, ne?
Ja.
Aber ich muss dazu sagen, auch ich bin ja vor diesem Lebenskonzeptthema in Anführungszeichen nicht geschützt, ne? Und mein Lebenskonzept hat sich natürlich auch gewandelt, ne? Mit zunehmendem Alter, wenn ich das sagen darf. Aber eben auch mit Hund zu Hause, ne, und mit dem eigenen Heim, wo man dann natürlich auch sagt, ich bin jetzt momentan nicht mehr in dem Lebenskonzept, dass ich gerne die ganze Woche rumreise und jeden Tag in anderen Gruppenkonstellationen unterwegs bin, sondern ich bin momentan mehr und leidenschaftlicher in dem Bereich, ich sag mal, Metaebene unterwegs, also Ideenentwicklung, Projektentwicklung, ne, so ein Stück weit dann klar auch Beratung, weil ich momentan mehr am System als im System arbeiten will.
Vollkommen.
Das ist eigentlich so der Punkt, warum sich das so ein bisschen verändert hat. Aber wenn sich natürlich Anlässe ergeben, keine Ahnung, ne, dass man mal mit einer Schule wirklich eine Veranstaltung macht oder man wird mal gefragt oder eingeladen, gar keine Frage, da macht man sowas, mache ich sowas noch. Aber es ist jetzt eben nicht mehr der Hauptjob dadurch, ne?
Ja, verändert sich. Genau, also, wenn die lieben Zuhörer gerade über Spotify oder irgendeinen anderen Podcast-Host zuhören und dich nicht sehen, ne? Also da spricht ja auch niemand, der jetzt irgendwie 47 ist, sondern 27 ist richtig, oder?
28, ja.
28 jetzt. Okay. Ja, also 28 Jahre. Und da schon echt einiges mitgemacht, glaube ich, auch ganz reflektiert, so diese unterschiedlichen Phasen für sich dann auch klar gekriegt. Das ist cool, das ist cool. Diese sechs Lebenszirkeln, kannst du noch mal kurz sagen, in was habt ihr die unterteilt?
Gerne. Wir haben einmal die Einarbeitung, die sich um
Ja.
natürlich ums Thema Pre- und Onboarding, ne? Aber wir nennen das
Ja.
Einarbeitung. Die zweite ist die Ausbildung.
Aha.
Die dritte ist die Mitarbeit, also wo wir über die ganz normalen
Ja.
Kolleginnen und Kollegen sprechen. Die vierte ist die Elternzeit, wobei wir die auch Auszeit nennen. Das kann natürlich auch das Thema Pflege von Angehörigen oder sonstigen Sabbaticals in Australien sein, da kommt ganz drauf an. Das kann die Führungsverantwortung oder die Führungsphase sein für die Menschen, die da eben unterwegs sind. Und die
Ja.
sechste ist die Austrittsphase, ne, wenn es um die
Ah, okay.
Verabschiedung aus dem Betrieb geht. Und
Ja.
diese sechs Lebensphasen, interessanterweise, werden häufig auch in der echten Personalarbeit, also nicht nur in der Softwarewelt nicht berücksichtigt, sondern auch oft in der echten Personalarbeit nicht berücksichtigt. Die meisten Personalabteilungen gehen da sehr aktionistisch dran. Ne? Das heißt, wenn jemand sagt, ich gehe jetzt will in Elternzeit gehen, dann führt man das Gespräch und kramt irgendwie die Unterlagen aus der Akte raus, die man jetzt unterschreiben muss. Ne? Aber ich glaube, auf Basis dessen, welche Bedürfnisse und welche Motive hat meine Zielgruppe in welcher Lebensphase? Wenn ich
Ja.
es jetzt schaffe, meine Benefits, meine Prozesse, meine Stellenausschreibungen, meine Gesprächsroutinen, ne, Personalgesprächsroutinen, auf diese Motive und Bedürfnisse hin abzustimmen und auf die Lebensphasen hin abzustimmen, dann bezeichnen wir das heute als Lifecycle Management, Employee Lifecycle Management. Und ich glaube, dass daneben der Softwarewelt auch ganz viel Potenzial für die echte Personalarbeit steckt. Und selbst erfahrene Personaler, die wirklich 10 Jahre, 15 Jahre irgendwie auf der Position sitzen, sind von diesem Gedanken total baff, dass es sowas gibt, wo ich mir dachte, Leute, wir haben diese Bedürfnisse alle selbst, ihr steckt selber drin, ihr durchlauft
Ja.
diesen Zyklus selbst. Ne? Warum
Ja,
sind wir oft so weit weg von den simpelsten Gedanken? Das ist was mich in der Wirtschaft heute oder in unseren Ausbildungsbetrieben am meisten wurmt, dass die größten Fortschritte fast kein Geld kosten würden und dass der gesunde Menschenverstand ganz häufig nicht als erstes an der ersten Stelle steht. Sagen wir es mal so.
Warum?
Ja,
Warum
ja.
glaubst du, ist das so?
Boah, gute Frage. Ich glaube, man verliert so ein bisschen den Kontakt zu sich selbst, gerade in so einer schnelllebigen Arbeitswelt heute, dass viele gar nicht bereit sind, von der menschlichen Seite aus zu denken, sondern eher aus der Arbeitgeberperspektive. Also welche Brille habe ich auf? Ne? Ich glaube auch, also das ist auch ganz ehrlich, was ich so ein bisschen wahrnehme, ich habe das Gefühl, dass ganz viele Menschen extrem frustriert sind. Aus unterschiedlichsten Gründen. Ne? Und ich bespreche das auch mit den jungen Menschen immer ganz gerne, die dann sagen, ich hätte gerne ein dickes Haus, ein Auto, einen Garten, ne, eine Familie. Und dann frage ich die immer ganz gerne in der Schule damals schon, wie viele Leute kennst du, die das haben? Und dann sagen die, ja, ganz viele Eltern, Lehrer, alle möglichen. Ne? Und dann frage ich die, wenn du morgens um 7 Uhr in eine Bäckerei gehst und dir die Leute anschaust, was strahlen die aus? Was ist so dein erster Eindruck, wenn du den Leuten ins Gesicht guckst? Und dann sagen die Schülerinnen und Schüler, die wirken alle unzufrieden. Alle wirken unglücklich. Und das nehme ich auch so ein bisschen wahr, auch in den Coachings mit Fach- und Führungskräften. Wir haben einen ganz großen Frust irgendwie. Arbeit macht vielen keinen Spaß. Viele sehen Arbeit nicht als kreativen Erschaffungsprozess. Ne? Und ich glaube, das ist uns extrem abhanden gekommen durch überbordende Bürokratie, durch Entscheidungsträgheit. Also die Menschen haben keine Freiheiten mehr in ihren beruflichen Umgebungen, Dinge voranzubringen, Dinge zu treiben. Ich kenne ganz viele engagierte junge Ausbildungsleiter, die kein Gehör in der Personalleitungsebene haben,
Ja.
die keine Freiheiten haben, die nichts einführen dürfen, die einfach nur die jungen Menschen betreuen sollen, ne? Und ich glaube, dass das zu diesem Frust und zu dieser Perspektive führt, Dienst nach Vorschrift zu machen.
Okay. Ja, verrückt. Und hast du da jetzt schon mal irgendwie ein Unternehmen kennengelernt, wo du sagst, da war der Wind irgendwie anders? Also so Best Practice darf man ja immer sagen.
Ich habe einzelne Menschen aus Unternehmen kennengelernt, so
Ja.
muss ich sagen. Also wenn du mich heute fragen würdest, in welchem Unternehmen würdest du jetzt deine Ausbildung mit dem heutigen Kenntnisstand machen,
Ja.
könnte ich dir keins benennen, wirklich nicht. Wo ich jetzt sagen würde, das läuft so. Das ist der ganz große Punkt und ein ganz großes Drama, wie ich finde. Aber es gibt einzelne Menschen, wo ich sagen würde, von denen würde ich gerne ausgebildet werden.
Verrückt.
Und das ist so eine Sache, die heute für mich total erkenntnisreich war, dass es teilweise einzelne Menschen sind, die in einem großen System von 1600 Mitarbeitern wirklich den Unterschied machen. Da habe ich auch tatsächlich Namen, wo ich weiß, bei denen ist das Herz an dem Fleck, wo es für Auszubildende sein muss.
Das ist ja verrückt. Also mit der Antwort habe ich jetzt nicht
Ja,
gerechnet.
wirklich, wirklich.
Also ich
Ja.
habe gedacht, dass du da so ein oder zwei vielleicht auch raus kramen kannst und sagst, ja, die machen den Job schon echt gut. Das gibt mir so ein bisschen zu denken.
Mir auch. Ich glaube, dass die Ausbildung, also dass wir unter einem massiven Druck stehen in diesem System, was die Studien und Zahlen dazu belegen. Also es ist nicht nur ein Gefühl, ne? Und diese Menschen, die ich da kenne, die ich meine, die arbeiten aber in Unternehmen, wo ich durch meine heutige Rolle weiß, welche Herausforderungen die in dem Unternehmen haben. Und das ist das, was ich gerade
Ja.
so ein bisschen meinte. Engagiert, Herz am rechten Fleck, richtig Bock drauf. Systemisch betrachtet auf Unternehmensebene ist Ausbildung da aber auch mitlaufend. Dienst nach Vorschrift, ne? Und dann scheitern diese Menschen dabei, aus diesem persönlichen Punkt auch einen systemischen Punkt zu machen. Und das ist der Grund, warum ich sage, mir fällt kein Unternehmen ein, wo ich für ein Unternehmen gerne die Ausbildung machen würde.
Verrückt,
Ja.
verrückt. Okay. Naja. Gut, dann habe ich
Trauriges
dann
Ende.
habe ich den roten Faden wieder gefunden. Jetzt hat sich
Ja.
mein Gehirn wieder beruhigt. Genau, das ist immer schön, wenn ich, wenn ich weiß, wo wir da stehen. Und dann hast du ein Buch rausgebracht, die Ausbildungslüge. Na, das ist natürlich vom Titel her gleich so pow auf die 12. Wie lange ist das jetzt schon draußen?
Ich glaube, seit Oktober letztes Jahr.
Okay, letztes Jahr. Ich habe
Genau.
mir dann gestern bei der Vorbereitung überlegt, ne, guck ich quasi mal rein, lese mir eine Rezension durch, ja, um was geht's da? Und dann habe ich gedacht, wie dumm, du hast du den Sascha morgen da, ja, frag den mal, ob er das mit ein, zwei, drei Sätzen beschreiben kann, was der Grundgedanke ist von deinem Werk.
Ja, gerne. Also der Grundgedanke ist natürlich die Geschichte, die, glaube ich, an der viele anknüpfen können, aus unterschiedlichen Ebenen und Perspektiven zu vervielfältigen, weil ich natürlich nicht überall mit Vorträgen unterwegs bin oder weil auch einfach ich jetzt nicht deutschlandweit bekannt bin, was auch nicht nötig ist. Aber tatsächlich ist es einfach eine Möglichkeit, seine Erfahrungswerte dazu übergeben. Der zweite Punkt ist, dass ich glaube, dass der Zustand unseres Ausbildungssystems nicht ehrlich bewertet wird. Wenn ich hier mit Kammern spreche beispielsweise, also mit vielen, nicht mit allen, dann wird darüber hinweggetäuscht. 8 von 10 sind zufrieden mit der Ausbildung, ne? Oder es heißt, nein, alles gut, wir machen Werksunterricht, läuft schon. Und ich glaube, dieser kritische Zustand, dieses Erfolgsmodell, was die Ausbildung in Deutschland war, ist nicht mehr das Erfolgsmodell. Wir werden links und rechts überholt. Ich bin Fan von der Ausbildung, auch von der dualen Ausbildung, aber wir müssen ehrlich über die Schwachstellen sprechen. Wir müssen darüber sprechen, dass junge Menschen die Ausbildung abbrechen, mit steigenden Zahlen seit den 2000er Jahren. Wir müssen darüber sprechen, dass die Betriebe immer mehr den Erziehungsauftrag überreicht bekommen, vom Elternhaus in die Schule, von der Schule in die Ausbildungsbetriebe, und dass immer mehr Ressourcen da reinfließt, junge Menschen überhaupt berufsfähig und arbeits- und lebensfähig zu gestalten, zu machen. Und das ist kein Zustand, mit dem wir dauerhaft erfolgreich sein werden. Und ich glaube, die Ehrlichkeit damit, deswegen auch die Ausbildungslüge, die fehlt mir gerade bei Institutionen und öffentlichen Stellen.
Und die Antwort von Kammern, von Firmen auf den Titel vor allem oder auf die Inhalte, wie war der?
Jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, dass ich keine Klage bekomme von konkreten Personen und Leuten. Sagen wir es mal so, es wurde versucht, auf Presseberichterstattungen zu dem Buch einzuwirken. Ne? Das heißt, Redakteure, die über dieses Buch berichtet haben, wurden angerufen und um eine Richtigstellung gebeten. Was ich hochdramatisch finde, wenn Institutionen dann solche Themen minimieren. Die Reaktion der Leser oder der Leserbriefe auf zum Beispiel diese Zeitungsartikel war auch natürlich eindrücklich und einleuchtend, ne? Von insbesondere älteren Personen, die nichts anderes zu tun hatten, als auf die Generation zu schimpfen. Und eben sich dem Thema gar nicht zu nähern und anzuwidmen. Da gibt es schon eher kritische Reaktionen, die versuchen, das zu unterbinden oder halt eben
Ja.
dann proaktiv rufschädigend darauf eingehen.
Sehr gut. Dann hast du da wirklich einen Nerv getroffen. Das ist schön.
Ja, das ist, muss die Erkenntnis sein, das stimmt, ja.
Ja, weil man gerade ja, finde ich jetzt so meine Erfahrung auch im Bereich der Ausbildung, da bilden sich so Bubblen und die geben sich immer so gegenseitig die Hand, ne? Und die sagen, ja, super, klasse, genau, sehr gut. Und so sollten wir das weitermachen. Und so machen wir es nächstes Jahr auch wieder.
Ja, genau.
Und ich finde das immer ganz gut, wenn man da was reingibt. Also auch nicht nur dieses, alles blöd, sondern man gibt was rein. Und die anderen Seiten fühlen sich da so ein kleines bisschen belästigt von.
Das ist so, ja. Ich glaube, auf die Füße zu treten muss da sein. Die Betriebe können sich das oft nicht erlauben, weil man natürlich ein Stück weit eine Abhängigkeit, insbesondere von den Kammern, spürt. Ich kann da auch nicht jede Kammer reinnehmen. Ich kenne auch natürlich ein paar gute, ne, wo ich dann auch einen offenen Austausch drüber pflege oder sogar eingeladen werde zu dem Thema. Alles gut. Aber per se merke ich schon, dass es auf Seite geschoben wird. Und das finde ich hochdramatisch, gerade bei den Institutionen, die am meisten bewirken könnten.
Ja. Jetzt ist es ja ein deutsches Werk. Österreich, Schweiz, da schon mal eine Rückmeldung von gekriegt?
Nein, da habe ich tatsächlich auch wenig Kontakt oder Berührungspunkte hin.
Ja. Weil die haben ja auch das duale System. Ja, hier und da kleinen Unterschied, aber das, ja, das wäre auf jeden Fall mal interessant.
Außer Urlaub fehlt mir da noch ein bisschen der Bezug. Leider.
Kriegen wir hin.
Ja, das finde ich auf jeden Fall
Kriegen
spannend. Also.
wir hin.
Es gibt ja auch dann vielleicht Leute, die da mehr Lust drauf haben, was zu bewirken. Das ist übrigens das Schöne, das mache ich dann auch leidenschaftlich gerne, dass einfach mit den Betrieben total viel möglich ist. Die sind offen dafür, die sind empfänglich, ne? Also an den Betrieben liegt es nicht. Ich glaube, die brauchen manchmal nur neue Ideen oder gute Begleitung, ne? Aber ansonsten, glaube ich, ist der Wille bei den Betrieben da, was zu verändern.
Okay. Ja, ich hatte schon aus Österreich und der Schweiz hatte ich schon zwei Menschen hier im Podcast, ne? Einmal der Sergio und der Mario Dantl. Und ja, können wir mal weitergeben, ne? Die
Ja,
sind auch für auf die Füße treten.
gerne.
Ja, sind die auch immer zu haben, ja? Weil man möchte ja eigentlich das Gleiche, ne? Also man
Genau.
möchte wieder, dass man sagt, wow, dieses deutsche Ausbildungssystem, ja, oder das Duale, wenn man in die Dachregion geht, wow, okay, das hat wirklich was. Ja. Also sehe ich auch so ein bisschen, ich habe noch in meinem Studium den Magister gemacht damals und war sehr, sehr, sehr happy, war im Übergang zum ganzen Bachelor-System und der Magister zusammen mit dem Diplom, die wurden eingestampft. Und da hat man dann auch immer gesagt, ne, also die Akademiker aus Deutschland, was die alles können und so. Und dann hat man das über Bord geworfen und hat ein System sich an den Bauch gebunden, was, ja, natürlich, jetzt geht alles ein bisschen schneller und ich kann internationalisieren und wir können es vergleichbar machen, aber wir haben das eine mit dem anderen ausgetauscht. Und warum? Also wir haben
Ja.
Qualität verloren. Glückwunsch.
Ja, super, freuen wir uns. Ich habe tatsächlich die Situation erlebt, also kurzum, ich habe damals ein Orientierungsevent konzipiert und auch durchgeführt mit Betrieben. Ne? Also ich sage so bewusst Orientierungsevent und nicht Berufsmesse, weil das ist das Teil des Problems. Ne? Dann habe ich das auch einer größeren Institution angeboten, das gemeinsam zu machen. Natürlich mit der kleinen Einschränkung, dass uns nichts diktiert wird, weil die Idee und das Konzept standen. Man kann das aber gemeinsam machen. Hat dazu geführt, dass eine Distanzierungsmail an alle teilnehmenden Unternehmen herausgegangen ist, dass man mit diesem Event nichts zu tun hat und nichts zu tun haben möchte. Ende vom Lied war, die Betriebe waren total happy über das Event. Wir hatten über 450 Schülerinnen und Schüler da, wo es vorher hieß von der Institution, da kommt keine Schule, die sind eh reizüberflutet, die wollen das alle nicht. Ne? Und ja, das, also ich habe es gut probiert, mittlerweile aufgegeben. Das heißt, jetzt liegt der Fokus wirklich vollkommen auf den Unternehmen und da gemeinsam von innen heraus die Veränderungen zu bewirken.
Ja, auf jeden Fall auch sinnvoll.
Ja.
Ja, warum sind Messen in deinen Augen verlorene Zeit oder Muße?
Also ich glaube, bevor, also das heißt, bevor, wichtiger als mein Eindruck ist das Feedback der Betriebe. Ich kann natürlich jetzt hier überwiegend für meine Region sprechen, wo ich die Konzepte und die Rückmeldungen kenne, ne? Die Betriebe führen in der Regel wenig Gespräche, weil eben die Schülerinnen und Schüler verpflichtend von der Schule da durchgeschleust und da durchgekarrt werden. Die werden also mit Bussen angefahren, sollen da durchlaufen. Als Neuerung kriegen sie dann verpflichtende Fragen, die sie an gewissen Stationen stellen sollen. Wow, super tolle intrinsische Motivation zur Berufsorientierung. Die
Ja.
Betriebe werben alle mit ihren Benefits und Logos, wo kein Schüler weiß, was Benefit überhaupt auf Deutsch bedeutet, ne? Dann ist es so, dass viele Messestände natürlich auch einfach eine Barriere darstellen zu den Schülerinnen und Schülern, ne? Dass viele Ausbilder sogar noch am Handy rumdaddeln, wenn die Schüler da rumlaufen. Und die Rückmeldungen, die Rückläuferquoten von qualifizierten Bewerbungen gehen gegen null, ne? Letztens war noch eine Schlägerei auf einer Messe, da kann zwar die Gastgeberschaft nichts zu, aber ich sag mal, das ist so im Grunde für mich das i-Tüpfelchen des Sinnbilds gewesen, wo Berufsmessen heute stehen. Und es hat einfach nichts mit Orientierung zu tun, wenn Unternehmen sich wie auf einer Vertriebsmesse präsentieren und sagen, kauf mein Produkt oder fang bei mir an. Also ich glaube, ganz am Ende der Kette kann so eine Berufsmesse mal interessant sein. Na, also, dass man mal sagt, okay, jetzt bin ich vorbereitet, ich weiß meine Entscheidungskriterien, ich weiß, was ich mir vorstelle, mit welchen Fragen ich auf die Stände zugehe. Aber einfach nur dahingeschleust zu werden in Klasse 9 ist vollkommener Quatsch in meinen Augen. Das zeigt auch, dass hier die Betriebe immer weniger mitmachen wollen. Ne? Wenn du jetzt aber wieder auf die Institutionen zugehst und sagst, was können wir denn besser machen? Weil die Betriebe fordern das auch ein. Nächstes Jahr machen wir Kinowerbung. Ja, klasse. Wenn wir gar nicht am Konzept arbeiten, dann wird das mit der Werbung bestimmt alles auflösen. Ne? Und
Ja.
das ist eigentlich so das Hauptproblem, was ich bei diesen Events sehe und bei dem Orientierungsevent, was ich damals organisiert habe, da waren die drei Phasen berücksichtigt: persönlich, beruflich, betrieblich. Und da waren auch nicht nur Azubis vor Ort, weil es ja immer heißt, die jungen Menschen sollen jungen Menschen was beibringen. Die Leute, die am meisten Ruhe im Publikum erzeugt haben, also bei jungen Schülerinnen und Schülern erzeugt haben, waren Leute 60 plus, die mit einer
Ja.
wahnsinnigen Ausstrahlung und mit einer bewegenden Lebensgeschichte die Leute abgeholt haben. Ne?
Okay.
Und
Also bist
deswegen.
du gegen dieses Konzept, dass die Azubis also in Kontakt mit den Bewerbern kommen, oder
Nee,
wie?
dagegen will ich nicht sagen. Also natürlich macht es schon Sinn, Gleichaltrige, insbesondere auch beim Thema Einarbeitung, ne, als Mentoren oder Paten auch bereitzustellen, gar keine Frage. Aber dieses
Ja.
Thema, wir schicken nur die Azubis los, weil alle anderen haben nichts zu melden, das finde ich halt Quatsch, ne? Weil 60-jährige Leute zeigen dir ja auch schon auf, wo du in 60 Jahren stehen kannst oder in 40 Jahren stehen kannst, ne? Und wenn wir nochmal an das Thema Lebensweg und Lebensrealitäten denken, dann kann doch jemand, der gar nichts mit Ausbildung zu tun hat, also der einfach brav an der Maschine seit 40 Jahren seinen Job macht oder 30, der kann doch am besten beschreiben, wie sich sein Leben anfühlt. Ne? Und ich finde dieses fundierte, warum bin ich schon 30 Jahre hier? Ne? Wie
Ja.
gestaltet sich das mit Familienleben und so weiter? Das kann
Ja.
ich als 18-jähriger Azubi keinem 16-Jährigen vermitteln.
Das stimmt, ja, das stimmt. Ja, sehe ich auch so, auch wenn ich mich jetzt gerade so ein bisschen so ertappt gefühlt habe, weil ich das immer so eine smarte, coole Sache fand, auch immer noch finde, na, dass die Azubis mit dabei sind, weil die dann eben aus erster Hand erzählen können, wie es gerade so ist. Ja, also dass man nicht sagt, ah, bei mir damals in der Ausbildung, das war 1990, ja. Das macht den Unterschied, ja, aber ja, vielleicht auch da wieder die Mischung, ne?
Genau.
Die
Und ich sag mal, bei
Mischung.
den Azubis kommt es ja ganz stark darauf an, wie sind die geschult, auf junge Menschen zuzugehen. Weil was ich erlebt habe damals in der Schule, also weiterführende Schule, dann kommen diese sogenannten Ausbildungsbotschafter, ne, die ja auch von den
Ja.
Institutionen in der Regel ausgebildet oder geschickt werden, und sagen dann, ich arbeite da, wir machen so viele Milliarden Umsatz, wir haben 27 Standorte in so und so vielen Ländern. Und ich
Ja.
sitze als Schüler und denke mir, ja und? Der Nächste, der kommt, erzählt dasselbe, der hat dann halt 28 Standorte in so vielen Ländern. Also
Aha.
Orientierungsgehalt gleich null, ne? Weil es einfach eine Vertriebspräsentation für ein Unternehmen ist in den meisten Fällen. Und das ist so ein bisschen das, was ich daran kritisiere, ne? Wo die Azubis gar nichts für können, aber sie sind in der Regel dann schlecht vorbereitet oder schlecht ausgestattet.
Ja, und die persönliche Orientierung fehlt halt total. Ja, weil wir sind ja auch nicht mehr in der Zeit, wo man sagt, okay, wenn ich jetzt einmal Elektriker werde, dann mache ich das bis zu meinem Ruhestand, ja? Sondern es geht ja wirklich um, ja, nicht einen Cycle, aber um eine gewisse Zeit, nennen wir es mal
Ja,
so,
genau.
ne? Und deshalb ist die persönliche Orientierung da auf jeden Fall erstmal ein wichtiger Punkt. Okay, verrückt, verrückt, verrückt. Wie heißt das nächste Buch?
Die Ausbildungswahrheit habe ich mir überlegt.
Das wird doch deine Trilogie. Das
Ja,
bietet
genau.
sich doch schon an.
Also es bietet sich wirklich an, das stimmt. Wobei ich sagen muss, tendenziell würde ich sagen, Haken auf der To-Do-Liste gesetzt. Momentan treibt mich kein weiteres Vorhaben um. Wobei mich die Aspiration davon noch doch ein Stück weit reizen würde, ne? Dass man sagt, okay, wie geht's denn wirklich? Und das eine ist jetzt das Wachrütteln der jeweiligen. Das andere ist natürlich, was kann ich als Azubi denn tun? Also genau das, was ich kritisiert habe, quasi auch zu verschriftlichen, mit dem kleinen Problem, welcher Azubi liest doch noch ein Buch, ne? Das heißt, da muss man
Ist
sich über das Format wahrscheinlich dann nochmal Gedanken machen.
es so, ja?
Ja,
Weiß
es
man
gibt schon,
nicht.
du hast schon recht, es gibt schon noch das Thema, ne? Und gerade so, wenn ich mir die Mädels im Umfeld angucke, da ist das Thema Bücher wieder total gehypt, ne? Aber ja, die
Ja.
Frage muss man sich wahrscheinlich so ein bisschen stellen, welches Format braucht es da? Oder braucht es vielleicht auch beides, digital und analog, ne?
Ja, mein Töchterlein, die hat sich mit 13 bei mir hier schon Bücher ausgeliehen. Hier Atomic Habit. Und dann habe ich gedacht, okay, das
Cool.
ist aber ein Schinken, ja, und ja, also.
Macht auf jeden Fall Mut, vielleicht auch nochmal über sowas nachzudenken. Ja.
Ja,
Das
voll
stimmt.
gut. Okay, und wie geht's jetzt weiter? Was hast du jetzt gerade noch auf dem Schreibtisch liegen? Was sind so die Projekte? Kannst du irgendwas in Aussicht stellen?
Ja, also jetzt nichts für die breite Allgemeinheit, aber Projekte, die mich jetzt so umtreiben momentan, das ist eine lokale Orientierungsinitiative. Also alles, was ich quasi zum Thema Berufsorientierung gesagt habe, mit 6, 7 lokalen, also das wird in verschiedenen Regionen dann stattfinden, aber eben lokal stattfinden mit lokaler Präsenz, zu machen und dann insbesondere den Zugang zu jungen Menschen eben nicht nur über die Schulen zu wählen, sondern tatsächlich über alle Orte, wo junge Menschen zu finden sind. Stichwort Sportvereine beispielsweise, ne? Mitarbeiterkinder, ne? Also, dass wir da mit den Betrieben gemeinsam Maßnahmen entwickeln, dass wir nicht alle Einzelmaßnahmen betreiben, die kosten- und zeitintensiv sind, sondern dass wir Berufsorientierung entlang der 3 Phasen gemeinsam gestalten und gemeinsame Angebote entwickeln. Das ist so ein größeres Projekt. Ansonsten bin ich mit einigen Vorträgen noch unterwegs, habe noch das Thema Qualifizierungsworkshops auch auf der Agenda, wo ich mit Tandems von Ausbildern und Azubis zum Beispiel das Thema generationsübergreifende Zusammenarbeit, Rollenwechsel Schüler, Azubi oder auch Ausbildungsmanagement bespreche und plane, also Workshop-Format. Ne? Das sind so verschiedenste Themen und Anlässe, für die ich unterwegs bin. Ansonsten ist, ich sage mal, auch 80% meiner Zeit natürlich das Thema Workmate, sprich Vertrieb und Weiterentwicklung von dem ganzen Assistententhema.
Okay. Boah, da liegt ja einiges noch da. Dann wird ja nicht langweilig.
Das nicht, aber es macht ja auch Spaß. Von daher.
Lokale Berufsorientierung. Wie stellst du dir das dann in der Praxis vor? Also so hört sich natürlich total gut an, ne? Und ich nick so und ich denke, aber
Fantastisch.
wie ist es, wenn da ein Leben drin ist?
Ja, versuche ich ganz, ganz kurz abzureißen, wie das Format jetzt aussieht. Lokal deshalb, weil bei uns in der Region ist es so, dass sich allein durch die Busverbindung schon entscheidet, wo ich meine Ausbildung mache, ne?
Ja.
Deswegen bringt es mir nichts, wenn ich das jetzt keine Ahnung, Bundesland betrachte oder als großer Kreis betrachte. Manchmal ist es wirklich lokal die Stadt, ne? Oder die 5 Dörfer so drumherum. Dann haben sich 6, 7 Unternehmen formiert, aus unterschiedlichsten Branchen, die dabei sein wollen. Das sind in der Regel immer dieselben, die auch Bock drauf haben. Die Unternehmen finanzieren das Ganze mit einer Topflösung. Das heißt, jeder gibt einen Jahresbeitrag in diese Initiative herein. Die nennt sich Orientierung hoch 3, weil wir damit natürlich diese Phasen persönlich, beruflich, betrieblich, Schüler, Azubi, Fachkraft, aber auch die Zielgruppen Eltern, Lehrer und Schüler abholen können. Das ist immer so ein Dreiklang. Und dann ist es so, dass wir uns mit den Betrieben in einem Arbeitsrhythmus von 2 Monaten ungefähr treffen für Arbeitstreffen. Da sind auch in der Regel Auszubildende eingebunden. Und in diesen Arbeitstreffen entwickeln wir Maßnahmen für diese lokale Region, wo wir dann zum Beispiel eine After-Training-Session machen. Das heißt, dann wird ein Sportverein nach dem Training besucht, wo die Jungs und Mädels eh gerade unterwegs sind, wo sie eh in ihrer Freizeit sind, wo die Trainerinnen und Trainer eine gute Einschätzung darüber haben, wer passt wohin, ne? Und dann haben wir Angebote oder Angebote für Mitarbeiterkinder dieser teilnehmenden Unternehmen. Das kann aber natürlich auch mal so ein Orientierungsevent sein, also eine Konkurrenz zur Berufsmesse sein, die man in diesem Rahmen entwickelt. Mir ist nur immer wichtig zu erwähnen, was daraus entwickelt wird, ist hochindividuell pro Region, weil die Ideen ja von den Unternehmen kommen. Wir leiten das ein bisschen an, wir geben Ideen rein, aber das ist im Grunde so der Rhythmus und der Finanzierungsaufbau dieses Konzepts.
Ah, cool. Okay, Orientierung hoch 3 ist dann Olpe oder ist dann Sauerland oder?
Genau, also wir starten jetzt quasi damit einmal in Lennestadt, das ist hier bei Olpe ja entsprechend,
Ja.
Und wir haben aber jetzt auch mittlerweile erste Ausläufer in Richtung Hagen, also Märkischer Kreis ist das hier bei uns im Sauerland, wo wir auch tatsächlich Interesse von ein, zwei Kammern schon hören, die sagen, könnten uns vorstellen, das zu unterstützen, das zu
Ja, sicher.
entwickeln. Genau.
Sicher, ja. Ja, das ist ein super, super, super Konzept. Und das ist jetzt das Erste, was da so durchläuft? Oder
Genau.
hast du es schon mal irgendwo anders auch gemacht?
Nee, genau, das ist das Erste. Ich habe in alter Tätigkeit schon mal einen ähnlichen Ansatz verfolgt, der
Ja.
aber eher so war, dass wir durchgeführt haben. Ne? Also den haben wir durchgeführt und die Unternehmen haben es finanziert. In diesem Fall jetzt ist es aufgrund dieser Erfahrung eher so, dass die Unternehmen gestalten und eben, ich sag mal, als Verbund, als Initiative Berufsorientierung betreiben. Hat noch den charmanten Vorteil, ich muss nicht mit sechs verschiedenen Unternehmen sechsmal auf den Verein zugehen, sondern wir sind ein lokaler Ansprechpartner für das Thema Berufsorientierung, aber eben
Ja.
direkt an den Betrieben angeschlossen und haben da keine Instanz zwischen. Na, das ist so.
Okay. Ja. Also meine Frage deshalb, weil ich wissen wollte, sind dann sechs Unternehmen, ist das quasi eine gute Größe oder würdest du dir wünschen, dass da noch zwei dazukommen? Gibt es eine Obergrenze, wo du sagst, ah, da wird's dann schwierig, weil ich stelle mir das so ein bisschen so wie so ein Hauen und Stechen vor, weil dann ist ganz klar so, ah, guck mal hier, da kommen irgendwie so 10 Bewerber rein, die sind echt
Der
gut. Und dann,
Klitsche.
ah.
Ja, genau. Also ich sag mal, da sind wir natürlich als Initiatoren so ein bisschen in der Pflicht, dann auch die Wege zu skizzieren und Bewerber auch zu schleusen, sprich über die Orientierungscoachings, die dann mit angeboten werden, auch zu gucken, zu wem passt er denn wirklich. Nur weil ihn alle haben wollen, heißt das noch lange nicht, dass der Azubi da auch hinpasst, ne? Und diese Frage, wer kriegt welchen Azubi, das wird in der Regel von den Geldgebern gestellt, also sprich Personalleitung oder Geschäftsführung, die das Ganze freigeben sollen. Wo ich mir immer denke, naja, wir reden ja nicht über Artikel im Supermarktregal, die man sich dann einfach rausnimmt und kauft, ne? Sondern hier geht es um Passung. Und der eine wird zu dem Unternehmen passen, der andere zu dem. Und das ist ein Vertrauen, was alle teilnehmenden Betriebe mit in die Initiative bringen müssen, als Teil der Philosophie, ne? Dass das hier quasi eine Art gesellschaftlicher Auftrag ist. Und ich sag mal, bevor ich jetzt einen Satz Trikots sponsor, was auch gut und richtig ist, ja, aber wenigstens die Hälfte des Geldes sollte ich vielleicht nochmal drauflegen, um auch richtig was zu bewirken und nicht nur präsent zu sein. Na, das ist die Idee. Ich würde sagen, dass 6 bis 10 Unternehmen erstens in der lokalen Region auch erstmal gefunden werden müssen, insbesondere hier bei uns. Also gerade wenn man lokal denkt. Ansonsten ist es aber eine gute Größe, dass es auch nicht überbordend wird und man das Ganze auch wirklich steuern kann.
Ja, natürlich. Also so ein Supermarktartikel ist es nicht, aber genau das ist es ja, weil sonst überschlagen sich die Unternehmen ja und dann hat der eine nicht nur einen Obstkorb, sondern auch noch eine
Ja.
tolle Kaffeemaschine und dann noch ein Jobrad und was es da so alles gibt.
Und da schieben wir halt einen Riegel vor, dass genau dieses Marketing in Anführungszeichen, diese Entscheidungskriterien keine Entscheidungskriterien sind. Und das machen wir quasi als Initiative. Also die Unternehmen, die mitmachen, committen sich darauf, den Schüler, die Schülerin oder den jungen Menschen und die persönliche Orientierung in den Fokus zu rücken. Die berufliche und betriebliche Orientierung folgt auch, keine Frage. Und das kommt auch der Punkt, wo die Betriebe sich positionieren, aber über Substanz und nicht über wer bietet mehr. Das ist dann der
Ja,
große Unterschied.
also hat sich schon mal jemand bei dir oder hast mit jemandem schon mal gesprochen, der gesagt hat, ah, ich bin dann zu Bosch gegangen, weil die haben in ihrem Obstkorb auch Ananas liegen und
Ja,
also
genau.
das, what the fuck, ja.
Und das Geile ist, dann wird den jungen Menschen immer nachgesagt, die wollen immer mehr, die fordern immer mehr. Und auf der anderen Seite denke ich mir, ihr werbt doch auch nur damit. Also, wenn das einzige Entscheidungskriterium ist, was ihr liefert, von euch liefert, rausgibt, die Benefits sind, dann wundert euch doch nicht, dass da auch der Fokus drauf liegt. So.
Ja, klar.
Ja.
Ja, logisch. Ja. Also wenn ich damit werbe, ne, dass ich ein Fußballverein bin, dann kriege ich halt Menschen, die begeistert sind an Fußball. Ne? Dann wird der Handballer nicht zu mir kommen. Surprise.
Richtig, genau. Muss man nur manchmal nochmal erwähnen, dass das ist.
Ja, manchmal ist es doch irgendwie leichter.
Ja.
Verrückt, verrückt, verrückt.
Und was die Unternehmen
Ja.
auch schwer aushalten können, viele gibt es dann, gerade wenn man so eine Idee neu hat, ja, kannst du mal ein Konzept schicken, kannst du mal sagen, was wir dann konkret machen. Wo ich immer sage, Leute, ihr werbt alle mit Wettbewerbsvorsprung, Innovation, First Mover sein in. Und ihr haltet es nicht aus, mal in eine Initiative zu starten, wo noch nicht feststeht, was in 2 Jahren passiert. Das ist auch mal ein super interessanter Indikator dann für die Kultur, die dann vorliegt.
Ja, hol mal deine Glaskugel raus und guck
Ja,
mal in die
genau.
Zukunft.
Gestalte doch einfach mit, dann schauen wir, was rauskommt. Ja.
Verrückt, okay. Jetzt unser Termin für heute, der stand ja schon so eine Weile. Was hast du gedacht? Was wird gefragt? Hab ich so eine Frage, wo du dir vielleicht auch gewünscht hast? Habe ich die noch nicht gestellt?
Nein, kann ich nicht sagen. Also es war ein super angenehmes Gespräch, das kann ich schon mal zurückgeben. Deswegen vielen Dank für die Einladung. Wirklich auch eine ganz sympathische Gesprächsatmosphäre. Ich habe ganz vergessen, dass wir das für einen Podcast aufzeichnen. Ich glaube, das ist das Beste, was passieren kann für einen Moderator, ne? Und weiß vor allen Dingen zu schätzen, dass du es sehr selbstlos in Anführungszeichen, also sprich, mich da auf die Bühne geholt hast und auch mir den Raum gegeben hast. Ja,
Kein
was für mich als
Problem.
Gast einfach natürlich super ist. Von daher vielen Dank dafür.
Du, ich habe ja gesagt, das ist absolut nicht selbstlos, ne? Weil ich habe jetzt innerhalb der letzten Stunde so viel mitgenommen. Von dem her, das ist alles andere als selbstlos.
Freut mich total zu hören, wenn es dann für beide total fruchtbar war. Also von daher vielen, vielen Dank dafür.
Ja, kein Thema. Ja, cool. Ja, ich hab da eine ganz, ganz interessante Abschlussfrage noch.
Gerne.
Die habe ich mir hier einmal notiert von meinem Gast, dem Sascha Burghaus. Was ist dir ganz wichtig und was willst du nicht verlieren? Die Frage fand ich ziemlich gut und die möchte ich gerne einmal zurückwerfen. Was ist dir besonders wichtig und was willst du
Ja.
nicht missen?
Ja, also mein wichtiger Fokus hat sich tatsächlich verlagert. Die erste Gründung war voll auf Arbeit fokussiert. Also ich will mein Unternehmen aufbauen. Tatsächlich habe ich heute den ganz bodenständigen Wunsch, dass alle gesund sind, dass ich viel Zeit, ganz, ganz viel Zeit mit meiner Hündin habe, mit meiner Partnerin habe, mit dem anstehenden Nachwuchs habe, im Garten habe, mein Glas Weißwein oder eine Flasche Bier trinken kann, den Grill anwerfen kann. Das ist das, was mir tatsächlich momentan besonders wichtig ist. Hört sich so plump an, aber das ist die Erkenntnis der letzten Jahre. Und das ist auch das, was ich natürlich nicht verlieren möchte. Gleichwohl will ich natürlich weiterhin eine Arbeit haben, in der ich gestalten darf, in der ich gestalten kann und in der ich Menschen um mich herum habe, die da auch Bock drauf haben und mir diesen Rahmen auch bieten, sei es ein Podcast-Host oder sei es dann natürlich auch eine Kammer, die sagt, wir unterstützen deine Idee.
Cool. Hört sich so an, als hast du dir schon mal Gedanken drüber gemacht.
Ja, in den letzten Jahren auch exzessiv gelebt, von daher merke ich so, okay, das macht Spaß, das gibt's
Das
mir.
sitzt, ja, verrückt. Okay. Schön, schön. Ja, hier, apropos Hündin, genau, die steht auch die ganze Zeit neben mir. Was
Da
hast du
unten
für
habe
einen
ich noch ein
Hund?
Stückchen gesehen, da unten. Süß, ey. Richtig schön. Was für ein Hund?
Ja.
Magyar Wischler. Das sind ja
Ja,
die kleinen ungarischen.
waren wir
Ja.
mal Gassi, genau, also unser erster Hund noch Mini war, genau.
Schön.
Hatten wir mal zwei, drei so Gassi-Begegnungen. Ja, cool.
Wen hast du da stehen? Was für ein Hund?
Komm hoch. Ja. Ja, hoch.
Oh, hallo.
Da.
Aber auch noch was man auf den Schoß nehmen kann, das ist doch schön.
Und
Aber es
ja.
gibt einem doch so viel, oder?
Ja, genau. Nee, Mischung aus Border Collie und Australian Shepherd. Also es ist wirklich ein Porsche auf Nitro. Also geht richtig ab, die Gute.
Das glaube ich.
Ja,
Bist du selber auch sportlich unterwegs? Also du siehst danach aus und vom Hintergrund hätte ich jetzt auch gesagt, ja.
also sie ist schon eher für, sag ich mal, der Hund zu meiner Frau, ne? Und ich habe wiederum einen Labrador, so kann man das schon sagen. Genau. Und aber die zwei sind viel joggend unterwegs und alles und ja, genau.
Schön. Ja, das gibt einem am meisten. Dann weiß man, worauf es ankommt. Da bist du auch wieder beim Thema Beziehung, da gehören auch Hunde dazu. Ne?
Ja. Hast du
Ja.
deinen Hund schon mal bei einem Training oder so dabei gehabt?
Nee, noch nicht tatsächlich. Also dafür, sie ist jetzt drei, aber Wischler sind wahrscheinlich nicht ganz so auf Nitro wie deine Mischung, aber doch auch sehr, sehr hibbelig und sehr, sehr aufgedreht. Super lieb, ne? Aber
Ja.
dieses Mal einfach 4 Stunden in der Ecke liegen, das haben wir noch nicht so gut hingekriegt. Von daher noch nein.
Okay, noch nicht. Ja, cool, super. Schön, schön. Ja,
Wunderbar.
ich gehe gerade so ein bisschen schwanger, in einem Jahr ein Event auf die Beine zu stellen. Ja, da habe ich deinen Namen auf jeden Fall schon ganz weit oben auf der
Ach,
Liste
cool.
und da darfst du deinen Hund sehr gerne auch mitbringen.
Das hört sich super an. Ja, vielleicht bin ich dann ja auch so weit. Kann ich gleich noch ein bisschen mit ihm
Genau.
anfangen.
Hab dann Ja zum Trainieren.
Ja, eben, genau. Wir sind auch aktiv dabei. Also von daher, der Fortschritt soll hoffentlich nicht ausbleiben.
Voll cool. Ja, schön, du. Danke für dieses Gespräch. Ich Ja, habe wirklich, wirklich, wirklich einiges mitgenommen und du hast auch ein paar Mal so mein Gehirn kurz so auf rechts gestülpt und das ist ein richtig gutes Zeichen. Ich finde, das sollten wir alles irgendwie so annehmen und das gar nicht irgendwie als Streitmöglichkeit sehen, ja, oder irgendwie, dass es offensiv wirkt, ja, sondern einfach auch mal anders denken.
Ja.
Anders denken mit dem Wunsch, die Ausbildung wieder groß zu ziehen. Und von daher vielen lieben Dank dafür, Sascha.
Ja, wie gesagt, vielen Dank für die Möglichkeit. War sehr sympathisch und der Kontakt muss ja nicht abreißen. Toll, dass du mich angeschrieben hast. Danke dafür.
Dir das Gespräch mit Sascha gefallen, dann unterstütze uns gerne und bewerte diesen Podcast. Dankeschön.